Okay, ihr seid die ganze Zeit gesessen, steht mal kurz auf. Ich würde gerne noch beten. Herr Jesus, wenn wir hier über dich nachdenken, dann wollen wir echt immer wieder beten, dass du unsere Herzen öffnest. Ich möchte beten, Herr, dass wir das zulassen, dich aus dieser Schublade rauszulassen, in die wir dich so gerne reinpacken. Und dass du uns zeigst, wie groß du bist und dass du an manchen Stellen wirklich anders bist, als wir es vielleicht denken. Und ich möchte so sehr beten, dass du uns auch einen Hunger danach schenkst, dich mehr kennenzulernen. Und dass du uns Gnade dafür gibst. Wenn wir uns diese Episoden aus deinem Leben anschauen, dass wir dadurch auch angesprochen werden. Bitte wirk du durch deinen Geist hier in uns und lass es auch zu einem Segen werden, was wir hier hören. Danke, dass du bei uns bist, Herr Jesus. Amen. Okay, ich möchte mit euch nochmal eine kleine Geschichte anschauen. Die ist wirklich klein. Wenn ihr also eure Bibel lest, dann ist die so klein, die wird nur so ein paar Spalten einnehmen. Ja? Und das ist so eine von den Storys, über die liest man mal gerne drüber weg. Aber sie ist total wichtig. Ihr werdet gleich sehen, warum die so wichtig ist. Pasolini hat sie in seinem Matthäus-Evangelium gar nicht reingebracht. War für ihn scheinbar nicht wichtig genug. Aber wir wollen uns gleich nochmal eben aus einer anderen Verfilmung anschauen, wie das darüber gebracht wurde. Vielleicht habt ihr gerade eben schon gesehen, Jesus ist durchaus anders, als wir ihn uns manchmal denken und als wir es erwarten würden. Vielleicht ist er auch anders, als ihr es teilweise in euren Gemeinden mitbekommt. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt und wie euer Umfeld ist und wie ihr geprägt seid und was so eure Vorstellungen von Jesus alles mit sich bringt. Aber wenn wir so in die Evangelien schauen, dann können wir sehen, dass Jesus eine unglaubliche Anziehungskraft hatte. Und zwar eine Anziehungskraft auf Leute, die ganz anders waren als er. Also Leute, die irgendwie gar nicht zu Jesus gepasst haben, die haben sich bei ihm unglaublich wohl gefühlt. Kranke, Verletzte, Aussätzige, Ausgestoßene. Diese Leute sind zu Jesus gekommen und es hat ihnen scheinbar bei ihm gefallen. Die haben sich wohlgefühlt. Die waren gerne mit Jesus zusammen und Jesus, der war auch gerne mit ihnen zusammen. Und wisst ihr, manchmal haben wir so ein falsches Bild von Jesus und wir haben so ein falsches Bild von Kirche und von Gemeinde. Und wir denken, dass Kirche und dass Gemeinde nur für Leute da ist, die ihr Leben so beieinander haben. Ja, ich habe euch mal so einen mitgebracht. Ja, das ist so der nette Spießer von nebenan. So, hey, ich habe alles unter Kontrolle. Das ist so, ja, ich meine, Spießer ist jetzt ein bisschen gemein. Ich glaube schon, dass Jesus Spießer mag. Aber versteht ihr, das ist so, wenn du alles so geregelt hast, ja, wenn du deinen netten Job hast und eine nette Frau oder deinen netten Mann hast und deine zwei süßen kleinen Kinder und deine Doppelhaushälfte und dann hast du da noch deinen netten Passat vor dem Haus stehen, ja, dann hast du so alles beieinander, dann ist alles gut und hey, du passt voll in die Gemeinde. Und ich weiß nicht, wie eure Gemeinden so aufgebaut sind, aber wenn ich so einen Querschnitt anschaue, ich meine, wir sind meistens genau das, ne? Also wenn ich bei mir in die Gemeinde reinschaue, das ist überhaupt kein Vorwurf, das ist nur mal so eine Beobachtung. In unserer Gemeinde gibt es, ich glaube, eine Frau, die hat nicht ihr eigenes Haus. Der Rest hat alle ihr eigenes Haus. Wir haben keine krassen Sozialfälle bei uns in der Gemeinde. Es sind alles ganz nette Leute, die sind ein guter Teil, so gut bürgerlich passen die in die Gesellschaft mit rein. Ja. Und ich denke, das ist das, wie Gemeinde oft aussieht. Natürlich kann dann schnell dieses Bild auch zustande kommen. Ja? Gemeinde, das ist nur was für die Guten. Das ist nur was für die, die ihr Leben irgendwie in Ordnung gebracht haben. Ja? Bei denen alles klappt und bei denen alles passt. Und somit wird auch Gemeinde, naja, Jesus ist nur für diejenigen, die irgendwie alles unter Kontrolle haben und bei denen alles gut ist und bei denen alles ordentlich läuft. Und wenn man dich dann fragt, ja und, wie geht's dir so? Hey, alles super. Und das ist ja auch das Problem oftmals in unseren Gemeinden, dass wir, da können wir das gar nicht richtig zulassen und zugeben, dass eben nicht alles super ist und dass nicht alles toll ist und dass nicht alles klasse ist, aber wir denken, das müsste so sein. Und jetzt kommt Jesus und er zeigt uns, dass er für die Kranken gekommen ist. Dass er für die gekommen ist, die nicht gesund sind. Und dass sich genau diese Leute bei ihm unglaublich wohlgefühlt haben. Jesus kam, um Gott zu erklären, so ein Stück weit. Wir haben vorhin diesen Vers gehabt, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Jesus zeigt uns Gott. Du wirst nicht näher an Gott rankommen als an Jesus. Er zeigt uns das. Er zeigt ihn uns. Und er ist damals gekommen, um zu zeigen, schaut mal, so ist Gott, okay? Ich möchte euch das plastisch zeigen. Schaut mich an, so ist Gott. Und du wirst zu Gott nicht kommen, indem du irgendein religiöses System einhältst. Du wirst zu ihm nicht kommen, indem du deine Liste abhakst. Indem du sagst, alles klar, jetzt habe ich doch alles so weit geordnet. Jetzt muss ich doch passend sein für Gott. Jesus kommt und er zeigt uns, dass er uns einlädt. Dass das, was er tut, eine Einladung ist zu einer ganz, ganz persönlichen Beziehung. Und er benutzt verschiedene Bilder dabei. Ja? Er benutzt einmal dieses Bild vom Vater und dem Sohn. Und er sagt, schau mal, so nah wie ein Vater mit seinem Sohn zusammen ist, so nach so einer Beziehung sehnt sich Gott. Und diese Beziehung möchte er mit euch haben. Er benutzt dieses Bild vom Wein und Weinstock. Ja? Und er sagt, hey, guck mal, das ist eine lebendige Beziehung. Wenn du diesen Wein, wenn du diese Trauben wegnimmst, die werden 5 Tage später total verdotzelt da sein. Und wer mag schon Rosinen? Es braucht also diese lebendige Verbindung, versteht ihr? Und Jesus zeigt es die ganze Zeit wieder, ihr braucht eine lebendige Verbindung, ihr braucht neues Leben. Und er bringt dieses Bild vom Hirten und von den Schafen. Und er zeigt, schaut mal, so sieht Gott die Beziehung zu euch. Ja? Und da ist dieser Schäfer, der lässt seine 99 Schafe stehen, um ein dämliches, verlaufenes Schaf zu suchen. Keine Ahnung, wer von euch das gemacht hätte. Ich hätte es bestimmt nicht gemacht. Aber er geht los und er sucht dieses Schaf. Und wisst ihr, was passiert? Nur mal so als Randnotiz, als er es gefunden hat. Da ist eine Party im Himmel. Gott liebt feiern, okay? Also, Jesus kommt, um Gott zu erklären und um den Vater zu zeigen. Und so wie wir heute unterschiedliche Bilder haben von Gott, ja, wir haben das vorhin gesehen, welche unterschiedlichen Bilder, so hatten auch die Menschen damals unterschiedliche Bilder von Gott, ja. Also da gab es die Römer. Und für die Römer war Gott so verschoben, dass er mit sich selbst nicht klarkam, ja. Also die hatten ja mehrere Götter und die haben sich dann gegenseitig bekriegt und Intrigen und tralala. Ja, also ganz seltsam. Dann gab es die Griechen. Für die Griechen war Gott wahrscheinlich eher so, naja, so ein philosophischer Gedanke. Und dann gab es die Juden und die Juden waren jetzt schon ziemlich nah dran. Aber für die Juden, die hatten oftmals das Problem, dass Gott, naja, Gott, der war so heilig, dass du tun kannst, was du willst. Du wirst nicht annähernd so heilig sein wie er. Und ja, Gott wird irgendwie von ihm erwartet, dass er dich liebt, aber leiden kann er dich wahrscheinlich trotzdem nicht. Und jetzt kommt Jesus in diese Gesellschaft, um zu zeigen, schaut mal, Gott ist ganz anders. Gott ist ganz anders. Und ich möchte mit euch eben diese kleine Geschichte anschauen, in der wir sehen können, dass es Gott nicht um die große Masse geht. Es geht ihm nicht nur um die Nation, es geht ihm nicht um die vielen Menschen, sondern es geht ihm um den Einzelnen, ganz, ganz persönlich. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und vielleicht auch immer mal wieder mit diesem Gedanken zu kämpfen hast, interessiert sich Gott jetzt wirklich für mich und ist Jesus echt an mir interessiert als einzelne Pappnase? Ich meine, wer bin ich schon und was will Jesus mit mir? Dann kannst du sehen, ganz egal, wo du herkommst und ganz egal, wie beladen dein Leben vielleicht schon ist, dass er dich will. Und ich möchte mit euch Geschichte aus Matthäus 9 anschauen. Und wir schauen uns zuerst diese Verfilmung an. Und zwar ist es die Begebenheit, als Jesus auf Matthäus trifft.
Als Jesus am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, namens Matthäus. Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern:
Wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen?
Jesus hörte das und erwiderte:
Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern vielmehr die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder.
Ja, ist euer Jesus humorvoll oder nicht? Ne? Okay. Ich finde diese Verfilmung eigentlich ganz gut und treffend und schön. Ich hätte es noch ein bisschen mehr in die Extreme gezogen, glaube ich, weil uns manche Aspekte nicht mehr so ganz bewusst sind und nicht so ganz klar sind, wie weit diese Geschichte eigentlich geht. Versteht ihr, wir denken, naja, der Jesus, der kommt da lang und sagt halt einem Mann, komm, folg mir nach, und er folgt ihm nach. Aber was das für ein Typ war, dieser Matthäus? Um das zu verstehen, müssen wir noch mal so ein bisschen zurück in der Geschichte. Ja? Also Jesus kommt an diesem Zollhaus vorbei und ihr habt schon da jetzt schön die Blicke von den Jüngern gesehen. Ja? So ein bisschen dieses Verächtliche. Und also sie haben was gegen Matthäus. Es ist ganz klar zu sehen. Ja? Ihr müsst verstehen, damals, wenn du ein Zöllner warst, dann warst du das allerletzte, was es gibt. Ja, also jede Mülltonne ist mehr wert als du. Zöllner waren absolut der absolute Mega-Abschaum. Es gab nichts Verwerflicheres, nichts Ekligeres, nichts Schlimmeres als Zöllner. Zöllner, die haben es nicht mal verdient, Mensch zu heißen irgendwie. Ja? Warum war das so? Nun, die Römer hatten die damalige halbe Welt besetzt. Und sie hatten ja einen riesigen Beamtenapparat und eine riesige Militärmaschinerie. Und die mussten sie natürlich irgendwie finanzieren. Also haben sie in den ganzen Ländern, die sie besetzt hatten, haben sie Steuern eingetrieben und Zölle verlangt, wenn du in eine Stadt gegangen bist. Ja? Und weil sie selber natürlich nicht genug Leute haben, um das zu machen, haben sie Leute aus den jeweiligen Ländern rekrutiert, damit sie als Zöllner für sie arbeiten. Wenn du jetzt also sagst, ach ja, ich mach das mal für Rom, ich bring mal so die Zölle rein. Naja, dann hast du genau die Typen unterstützt, die dein Land unterdrücken. Ist eigentlich relativ verständlich, dass die Leute dich dann nicht leiden können. Ne? Du finanzierst quasi deine Unterdrücker. Das heißt, für Zöllner gab es, die waren aus der Gesellschaft ausgestoßen. Und die Pharisäer haben gesagt, für die Zöllner gibt es keine Hoffnung. sie werden niemals Gnade bekommen, für sie ist das Feuer der Hölle vorbereitet. Also Zöllner, die waren vollkommen außen vor und vollkommen draußen, ja? Total verhasst. Und jetzt kommt Jesus an diesem Zollhaus vorbei. Und er bleibt stehen. Und das finde ich echt schön. Er schaut Matthäus an und er sagt, komm, folg mir nach. Ich glaube, Matthäus hat schon vorher was von Jesus gehört. Ja, das wird jetzt nicht so auf Schnips gewesen sein. Und trotzdem ist es was ganz Besonderes, wie für diesen Gelähmten, für diesen Aussätzigen, was wir vorhin gesehen haben. Was meint ihr, was es für diesen Aussätzigen war, dass ein Mensch ihn mal wieder berührt? Das ist der Wahnsinn, ey. Wenn du Aussatz hattest, du hast gesehen, die anderen, ja, die verdecken ihr Gesicht und diese Aussätzigen, sie mussten ja immer unrein schreien, wenn sie irgendwie in die Nähe von Menschen gekommen sind. Du warst weg und auf einmal ist da einer, der berührt dich. Und dann ist da dieser Zöllner und er weiß, alle hassen mich. Und auf einmal lädt ihn einer ein und sagt, komm, folg mir nach. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch der Wahnsinn. An der Stelle wäre meine Verfilmung ein bisschen anders, ja? Also in meiner Verfilmung würde ich mir jetzt gewisse künstlerische Freiheit nehmen. Da würde Jesus da sein und er würde sagen, komm, folg mir nach. Und dann würde aus dem Hintergrund Petrus angestürmt kommen und sagen, wow, du bleibst sitzen. Jesus, break, wir müssen mal reden. Ja, also Jesus, du bist ein echt netter Kerl. Und du lädst auch ganz viele ein, so zu dir. Und die Kranken, die haben dich gern. Und die Krüppel und die Blinden und alle, die so Probleme haben. Du bist echt nett. Und das lieben wir ja auch an dir. Aber, also der da. Ich glaube, du weißt nicht, wer das da ist, oder? Also, das ist kein Aus-Versehen-Sünder. Das ist ein absichtlich Sünder. Okay, der macht das nicht irgendwie, weil er so reingerutscht ist oder sowas. Der macht das ganz bewusst. Jesus, also, das geht nicht. Und Jesus, noch so eine Kleinigkeit vielleicht dazu, ist ja nett, wenn du ihn einlädst, dir zu folgen. Aber weißt du, was das heißt? Wenn er dir folgt, naja, wir folgen dir auch und dann wird er wahrscheinlich mit uns zusammen dir folgen und das wollen wir nicht. Den wollen wir nicht dabei haben. So würde das bei mir in etwa aussehen. Wie ich mir vorstellen könnte, wie die Jünger darauf reagiert haben. Und ich finde das ganz schön, ihre verstörten Blicke. Und einmal mehr, hey, wenn ihr in eurem Leben noch nie an dem Punkt wart, dass Jesus euch verstört hat, dass ihr sagt, Jesus, ich verstehe dich nicht, was soll das gerade, oder euch in so einer Form herausfordert, dann sucht ihn, okay? Vielleicht habt ihr euch eure eigene Variante von Jesus zusammengebastelt. Jesus war herausfordernd. Nicht nur für die Menschen außenrum, sondern ganz besonders für seine Jünger, die ihm nachgefolgt sind. Auf einmal ist der größte Abschaum mit bei ihnen dabei. Wisst ihr, was das für die Jünger heißt? Naja, sie gehören jetzt wahrscheinlich auch zum größten Abschaum. Jesus lädt ihn also ein, komm, folge mir nach. Und was anders ist das als eine Einladung zur Beziehung? Das ist eine Einladung zur Beziehung. Wisst ihr, Jesus hätte auch das machen können, was vielleicht in meiner Version Petrus machen wollte. Also er hätte ihn überschütten können mit Schuld. Er hätte ihm alles aufzählen können und sagen können, schau mal, das hast du falsch gemacht und das hast du falsch gemacht und da hast du dich falsch entschieden und überhaupt, du bist ein Verräter und du bist ein Sünder und du bist ein Mistkerl und du bist egoistisch und du bist geldliebend. Er hätte ihm alles das aufzählen können. Und wisst ihr was? Er hätte sogar Recht gehabt. Aber Jesus ist nicht gekommen, um Recht zu haben, sondern er ist gekommen, damit wir ihm nachfolgen. Er ist gekommen, um Sünder in die Nachfolge zu rufen. Er ist gekommen, um eine Einladung auszusprechen. Eine Einladung, mit ihm durchs Leben zu gehen. Versteht ihr? Da ist einer, der hat niemanden mehr, der hat nur noch andere kaputte Freunde, die auch niemand mag. Ja, das ist mehr so eine Zweckgemeinschaft, diese anderen Zöllner, die er gleich zu seiner Party einlädt. Naja, sie haben niemanden. Wenn er zu seinem netten Nachbarn, dem Pharisäer, geht, der würde ihn nicht mal anfassen, nicht mal anschauen. Ja, da würde der ja unrein werden. Das heißt, der hat niemanden. Auf einmal wird er eingeladen von jemandem. Komm, folg mir nach. Das ist Einladung zu Beziehung. Und diese Einladung, wisst ihr, diese Einladung, die zählt für dich und mich jeden Tag neu. Ganz egal, wo du auf deinem Weg mit Jesus bist. Wenn du heute Morgen hier bist und Und du sagst irgendwie, diese ganze Jesus-Sache, ich komme damit noch nicht so ganz klar und ich weiß gar nicht, ob ich das will irgendwie. Dann zählt diese Einladung für dich. Dann zählt diese Einladung für dich, dass Jesus zu dir sagt, hör mal, es geht nicht darum, was du alles falsch gemacht hast, sondern es geht darum, dass du mir nachfolgst. Ich möchte Beziehung zu dir haben. Und wenn du schon ein paar Jahre mit diesem Jesus unterwegs bist, dann ist diese Einladung auch immer wieder neu. Dieses Komm, folge mir nach. Jeden Morgen ist die neu. Dass Jesus zu dir sagt, hey, ich will Beziehung zu dir haben. Ich möchte nicht, dass du deine Strichliste abhakst und sagst, alles klar, habe ich alles erledigt. Jetzt habe ich ja gemacht, was ich tun sollte. Nein, ich will mit dir Leben teilen. Ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Ich möchte in deinem Leben dabei sein. Ich möchte, dass du mit mir lebst. Und ich möchte, dass du für mich lebst. Okay, wie geht's weiter? Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Ja, wohin folgt er ihm? Petrus hat wahrscheinlich den Vorschlag gemacht, komm, wir machen jetzt erstmal eine Kleingruppe und dann erzählen wir dem Matthäus mal, wie das bei uns hier so abgeht, ne? Und uns Jüngern. Ne? Pass mal auf, Matthäus. Punkt 1, also das geht gar nicht mehr, ne? Wie du dich da verhalten hast früher, das geht bei uns nicht. Das ist Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5. So geht's bei uns in der Gruppe zu. Und wenn du das nicht willst, dann bist du draußen, okay? Und das hast du übrigens früher falsch gemacht. Und das auch, und das auch, und das auch. Und das geht bei uns jetzt nicht mehr, ja? Weil wir sind nämlich Nachfolger von Jesus. Wir machen alles richtig. Es geht ein bisschen anders weiter. Jesus sagt vielleicht zu Matthäus, komm Matthäus, wir feiern jetzt erstmal. Weil du folgst jetzt mir nach und das ist aller Grund, dass wir feiern. Lad mal deine ganzen Freunde ein. Matthäus, der wird so ein bisschen rot und sagt, Freunde, also ich habe so ein paar weitläufig Bekannte, die sind jetzt nicht so cool irgendwie. Ja komm, lad mal ein. Naja, wer kommt da? Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten. Also es ist nicht unbedingt so die Crème de la Crème, ja, sondern eher, naja, die untere Crème de la Crème, die da kommt, ja? So das Gesocks und der Abschaum kommt da zusammen. Eine echt üble Bande. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte mich nicht besonders wohl gefühlt. Und du dich wahrscheinlich auch nicht. Aber Jesus, der scheint sich ziemlich wohl zu fühlen. Und die Leute fühlen sich bei Jesus ziemlich wohl. Verrückt, oder? Die genießen das, dass er da ist. Die Jünger, ja, die waren vielleicht erstmal so ein bisschen so, Hilfe! Die sind alle unrein, wir sind kontaminiert, was sollen wir machen, wo sind die Reinigungsgefäße? Und Jesus, der sitzt mittendrin dabei. Und er genießt das. Und wisst ihr, diese Sünder, wie es da heißt, und diese Zolleinnehmer, ich denke, die wussten ziemlich genau, dass ihr Leben ziemlich vorbei war, dass ihr Leben ziemlicher Mist war und dass es ziemlich gegen die Wand gefahren hatten. Aber welche andere Chance hatten sie, bitteschön? Sie hatten nur dieses Leben, sie haben gewusst, uns mag niemand, also lasst uns Vollgas mit dem Mist machen, geben, den wir machen. Wir haben gar keine andere Wahl. Und jetzt kommt Jesus und er zeigt ihnen eine andere Perspektive auf. Und er zeigt ihnen auf, schaut mal, liebe Leute, ich liebe euch und bei mir bekommt ihr eine zweite Chance. Oh Mann, das muss... heute Gemeinde sein. Ja, nicht die, hey, wir haben alles raus. Sondern Leute, die sagen, ich nehme dich einfach mal so an, wie du bist. Und wisst ihr, Jesus ist auf dieser Party nicht rumgelaufen, hat irgendwie Traktate verteilt und sondern er war einfach da und er hat die Leute angenommen. Und das fällt uns oft so schwer. Wir wollen die Leute gerne gleich verändern, ja? Wir wollen gleich sagen, schau mal, das machst du falsch und das ist auch ein bisschen blöd und guck mal, ich bin moralisch so hochstehend, hey, ich hab's raus. Mir geht das auch ganz oft so, ja? Wir hatten jetzt ein Mädel bei uns wohnen, die Jana, die ist aus Tschechien. Hallo Jana, falls du das mal hörst. Die ist bei uns auf die Schule gegangen, hat ein Haus gesucht, wo sie eben wohnen kann. Und als sie kam, da war sie noch kein Christ. Und ich habe mich mal mit ihr unterhalten und da hat sie gesagt, ihr Christen, ja, ihr denkt immer, ihr seid was Besseres. Und ich war da ziemlich verblüfft drüber über diese Aussagen. Ich habe gesagt, nee, wir sind nicht besser, wir sind nur besser dran. Aber ich habe da noch mal ein bisschen darüber nachgedacht und mit ihr darüber geredet. Und da ist mir das aufgefallen, tatsächlich. Wisst ihr, selbst wenn wir das vielleicht nicht wollen, ich glaube, wir Christen fühlen uns tatsächlich oft als was Besseres. Ja? Weil wir so hochstehende moralische Werte haben. Ob wir uns jetzt dran halten, ist was ganz anderes. Ja? Aber immerhin, wir haben diese hohen moralischen Normen. Ne? Also wir wissen so ungefähr, was ist richtig und was ist falsch. Und das zeigen wir oft auch gerne anderen. Ich habe einen Bekannten, einen Freund, der ist Christ, ja, und der war schon in ein paar Beziehungen. Und da waren wir zusammen unterwegs mit Leuten, die waren kein Christ. Da war ein Kumpel dabei, ja, der war mit einem Mädel zusammen, also erwachsen alles, und die hatten dann schon ein Kind gekriegt, waren aber noch nicht verheiratet. Und mein Freund, der jetzt in dieser Beziehung ist und Christ ist, aber der schon viele Beziehungen verbockt hat, kommt so ein bisschen hochnäsig daher, so von wegen, na, also ich halte mich da schon so an die richtige Reihenfolge, ne? Erst wird geheiratet und dann Kinder, nicht so wie du das machst. Naja, dieser Freund mit Kind, der ist mittlerweile verheiratet und der Christ, der hat die nächste Beziehung abgeschossen. Ja, wir haben vielleicht die hohen moralischen Standards, aber vielleicht leben wir sie auch nicht immer aus und wir müssen sie auch nicht jedem auf die Nase binden. Versteht ihr? Einfach mal Menschen lieben und annehmen und stehen lassen können. Ist nicht unser Job, die Menschen zu verändern. Ist es nicht. Okay? Das macht ein anderer. Jesus ist unter diesen Menschen. Und sie genießen es mit ihm und er genießt es mit ihnen. Und dann passiert etwas. Die Pharisäer kommen, ja? Und immer wenn ihr lest, die Pharisäer kommen, dann könnt ihr in eurem Kopf so machen, so weil immer wenn die Pharisäer kommen, dann gibt's Trouble, okay? Meistens. Und das ist zugegebenermaßen ein bisschen unfair, ja? Wir machen gerne so Pharisäer-Bashing, ja? Aber na gut, es war eben so. Jesus ist ziemlich oft mit diesen Pharisäern aneinander geraten. Aber ich glaube, die Pharisäer, das waren eigentlich ganz nette Kerle, oder? Nicht nett, aber hey, die haben versucht, alles richtig zu machen, okay? Die haben gesehen, das ist das Gesetz und das wollen wir einhalten. Und um uns zu schützen, machen wir lieber nochmal einen Zaun ums Gesetz und machen noch mehr Regeln und wir wollen das irgendwie einhalten. Und die Pharisäer, die waren so damit beschäftigt, das Richtige zu tun, dass sie irgendwie dabei Gott aus dem Blick verloren haben. Und das ist total dramatisch, ey. Falls ihr morgen hier seid, morgen früh, da geht's auch nochmal darum. Und das, ich finde das total dramatisch, wenn du so damit beschäftigt bist, bloß keine Fehler zu machen und alles richtig zu machen, und du läufst am Ziel vorbei. Und wisst ihr, ich habe das jetzt rausgestrichen, ich hatte das mal drin, so die verschiedenen religiösen Gruppierungen, die es damals gab, aber sei es drum. Wenn ich mir diese ganzen Gruppierungen anschaue, die es gab, hey, ich wäre wahrscheinlich Pharisäer gewesen. Und wahrscheinlich wäre ich auch ganz schön mit Jesus angeeckt. Und ihr höchstwahrscheinlich auch. Und unsere Gemeinden auch. Wir haben ganz schön viel mit diesen Pharisäern gleich. Und ich will da jetzt gar keinen Vorwurf machen, ja? Deswegen sage ich mit den Pharisäern immer so, ich mag es eigentlich gar nicht gerne, immer so auf die draufhauen und ihr seid die Blöden und ihr seid die Bösen und so. Aber naja, so ist es, ne? Sie kommen und sie fragen die Jünger, wie kann das sein? Wie geht denn das, dass euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern ist? Wie kann er das machen? Ich meine, hey, wir sind doch die Guten. Wir sind doch die Gesetzeshalter. Wir sind doch die, die alles richtig machen. Wenn der wirklich von Gott ist, dann muss er das doch verstehen. Das sind Verräter, das sind Mistkerle, das sind Sünder. Wie kann der mit denen zusammen sein? Und das ist doch irgendwo ein Stück weit, kann man das verstehen, oder? Dass die so reagieren. Überlegt mal, ihr reißt euch beide Beine aus und dann kommt der Messias und der geht zu Typen hin, die alles falsch machen. Und dann denken sie, hä? Also der muss doch mich mögen. Aber scheinbar mag er die viel lieber. Der muss doch mit uns essen. Aber er isst mit Ausgestoßenen, mit Aussätzigen, mit Typen, mit denen man nicht zusammen ist. Und dann antwortet Jesus darauf. Die Jünger, ja, die standen in meiner Verfilmung, würden die so eher am Rand stehen und irgendwie auch so ein bisschen betröpselt sein. So, ja, keine Ahnung, warum der nicht mit euch ist und warum der mit denen ist, ich weiß auch nicht so. Und Jesus, der kriegt das irgendwie mit, ja. Und dann, da finde ich diese Verfilmung ein bisschen dämlich. Ja, und dann sagt er ja was ganz Wichtiges. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und Matthäus, der lacht. In meiner Verfilmung würde der nicht lachen, ja, der würde so ein bisschen, hä, wer ist hier krank? Willst du sagen, ich bin krank und meine Freunde sind krank oder was? Das ist nicht leicht, das einzusehen, dass man krank ist, dass man ein Problem hat. Aber Matthäus, vielleicht hat er das dann doch kapiert, ja? Beziehungsweise nicht nur vielleicht, sondern er hat kapiert. Er hat das gesehen, so, hey, mein Leben, das ist nicht so, wie ich es mir vorstelle. Mein Leben ist irgendwie nicht das, was ich mir mal erträumt und erdacht habe. Irgendwie ist mein Leben in eine ganz andere Richtung gelaufen. Ich habe an einigen Abbiegungen habe ich echt die falsche Richtung eingeschlagen. Mein Leben ist nicht das, was ich möchte. Und so sagt Jesus das, hey, ich bin für die Kranken gekommen, nicht für die Gesunden. Ich bin nicht für die gekommen, die sagen, alles klar, sondern ich bin für die gekommen, die sagen, in diesen kurzen, ehrlichen Augenblicken, die ich in meinem Leben habe, da erkenne ich, irgendwas stimmt hier drin nicht. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwie, mein Leben ist nicht das, was ich mir eigentlich gedacht habe. Und ich reagiere nicht auf Menschen, so wie ich mir das gedacht habe. Weißt du, Jesus ist für die gekommen, die sagen so, hey, eigentlich habe ich mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern nicht die Beziehung, die ich mir eigentlich wünschen würde. Und ich kann nicht nur sagen, dass sie dran schuld sind. Irgendwas in mir stimmt nicht. Jesus ist für die gekommen, die in den ehrlichen Augenblicken ihres Lebens sagen, so, hey, mir ist das aus der Hand geglitten. Irgendwie bin ich hier in eine Sucht reingerutscht. Sei das Alk, sei das Porn, seien das Drogen. Ich komme damit nicht mehr klar. Ich bin krank, ich brauche Hilfe. Jesus ist genau für die gekommen, die in den ehrlichen Momenten ihres Lebens sagen, hey, meine Beziehung zu meinem Freund, zu meiner Freundin, zu meiner Ehefrau, zu meinem Ehemann, zu meinem Partner, die stimmt irgendwie, da stimmt was nicht. Ey, wir sind in eine Schieflage geraten, irgendwie, oh, wir brauchen Hilfe, da stimmt was nicht. Und weißt du, Jesus sagt genau zu diesen Menschen, komm zu mir. Du musst nicht alles geregelt haben, dein Leben muss nicht glänzen, da muss nicht alles super sein. Komm zu mir, ich kann dir helfen. Und wisst ihr, ich weiß, ihr habt das wahrscheinlich schon ganz oft gehört. Und wir singen dieses Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Aber haben wir das wirklich geschnallt? Weil wir haben irgendwie so diese Kultur des Richtigtuns. Diese Kultur, bloß keinen Fehler machen. Diese Kultur, nee, bei mir läuft alles gut. Ich frage euch, wo in eurer Gemeinde, wo in deinem Jugendkreis, wo in deinem Umfeld, wo in deinem persönlichen Umfeld, hast du den Ort, wo du deine Sünden bekennen kannst? Ja, Jakobus sagt das. Hey, bekennt einander die Sünden und betet füreinander. Oh, nee. So nah möchte ich jetzt bitteschön niemand in mein Leben reinlassen. Und auch Jesus nicht. Ja, also ich möchte irgendwie, ich muss alles, bei mir, ach, das passt dann auch so, die Fassade irgendwie aufrechthalten. Wo in deinem Leben hast du so jemanden, dem du sagen kannst, hey, ich stecke hier ganz schön tief im Mist. Wo hast du jemanden, den du sagen kannst, ich komme mit meinem Charakter nicht mehr klar? Wo hast du jemanden, den du sagst, ich komme mit meiner Sexualität nicht mehr klar? Wo hast du so jemanden? Wir haben diese Kultur aufgebaut, wo alles glänzen muss, wo alles schön sein muss, wo alles passen muss. Ja, alles bestens, passt. Und wo wir uns das nicht mehr eingestehen, dass wir ein Problem haben. Jeder von uns. Und Jesus sagt, hey, komm, ich helfe dir. Ich helfe dir dabei. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und dann sagt er zu den Pharisäern etwas, worüber die sich sicherlich geärgert haben. Ja? Er sagt zu ihnen, ja, sie waren die hochstehenden Lehrer, er war der einfache Zimmermann. Und er sagt, geht und denkt mal drüber nach, was jenes Wort bedeutet. Ja, das ist so, wie wenn ich meinem ältesten Sohn sage, du gehst mal in dein Zimmer hoch und denkst mal drüber nach, was du gerade gemacht hast. Ja? Das ist schon so ein bisschen, Und er sagt das zu den Pharisäern, zur Elite. Er sagt zu ihnen, geht und denkt darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das ist ein Zitat aus Hosea 6. Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Das ist das, was Gott sagt. Ich möchte, dass ihr barmherzig mit den Leuten umgeht. Das ist das, was mir gefällt. Und wieder geht es darum, hey, wir müssen immer das Gleichgewicht finden, okay? War Jesus gegen Opfer? Nein. Was hat er vorhin dem Aussätzigen gesagt? Geh, zeig dich den Priestern und bring die Opfer, die vorgeschrieben sind. Er wollte nicht alles umschmeißen und umkicken. Aber es ging um das Gleichgewicht. Und er sagt, hey, ich will Barmherzigkeit. Und dann bringt er so sein Mission Statement eigentlich. Ja, also wenn Jesus eine Webseite hätte, dann wäre das irgendwie, was weiß ich, all die Punkte, die man so bringt. Ja, was ist meine Vision? Was sind unsere Werte? Und das wäre genau sein Punkt gewesen. Was sind meine Werte? Ich bin gekommen, Nicht um Gerechte zu rufen, sondern um Sünder zu rufen. Ich bin für die Leute gekommen, die merken, mein Leben, da läuft nicht alles Sonnenschein. Und wisst ihr, das muss auch nicht heißen, dass ihr jetzt unter Sünde gebeutelt durchs Leben geht. Das war bei mir auch überhaupt nicht der Fall. Aber es heißt, dass wir einfach ehrlich sind vor Jesus und auch voreinander. Und dazu möchte ich euch echt ermutigen. Sucht euch Leute, sucht euch einen guten Freund, sucht euch eine kleine Gruppe, wo ihr das mal praktizieren könnt. Hey, und euer geistiges Leben wird einen echten Pumper bekommen, wenn ihr anfangt, mal ehrlich zu sein. Und nicht eure Fassade nur den anderen zu zeigen. Okay? Es gibt also Menschen, die meinen, du musst erst gut genug sein, damit du zu Jesus kommen kannst. Und du musst gut genug sein, damit du in eine Gemeinde gehen kannst und in eine Kirche gehen kannst und so weiter. Ja? Und Jesus sagt, ne, du kannst zu mir kommen mit all dem Müll, den du in deinem Leben aufgeladen hast. Es ist in Ordnung, komm einfach zu mir. Ich möchte das mitgeben. Es geht nicht in erster Linie darum, was du tust, sondern wem du folgst. Okay, es geht nicht in erster Linie darum, was du tust. Ihr könnt ganz viel tun, ihr könnt ganz viel machen. Und es trotzdem verpassen, Jesus zu folgen. Schaut euch die Pharisäer an. Hey, die Pharisäer hätten uns, was Bibelwissen geht, die hätten uns allesamt sowas von in die Tasche gesteckt. Die hätten mit euch Verse zitiert, ey, da würden euch die Ohren schlackern, ja? Die konnten teilweise alles auswendig. Da kann ich nicht mithalten, ja, mit meinen 10 Versen. Und trotzdem haben sie was verpasst. Die Beziehung zu Gott. Es geht nicht darum, in erster Linie, was du tust. Und ich will an der Stelle auch wieder sagen, natürlich, es geht auch darum, dass du was tust, gar keine Frage. Ja? Wenn du mit Jesus lebst, dann wirst du verändert werden. Und das wird auch sichtbar werden. Und du wirst dich einbringen, du wirst Dinge tun, die du vorher vielleicht nicht getan hast. Gar keine Frage, Veränderung wird kommen und Aktion wird kommen, die gehört dazu. Aber es geht darum, dass du in einer lebendigen Verbindung bist, dass du in einer Nachfolge stehst, dass du hinter Jesus nachgehst, dass du mit ihm zusammen durchs Leben gehst, okay? Das ist das. Also schmeiß deine ganzen Strichlisten weg, wo du sagst, alles klar, heute Morgen Bibel gelesen, check, gebetet, check, okay, morgen Abend Jugendkreis, check, Sonntagmorgen mein Check. Oh Mann, bin ich wieder geistlich die Woche, ey. Jesus muss ja so zufrieden mit mir sein. Vergiss das, okay? Lest eure Bibel, ja, betet, ja, geht in die Gemeinde, ja, aber folgt Jesus nach, okay? Darum geht es. Wisst ihr, und vielleicht sind manche von euch hier, obwohl ihr jung seid, habt ihr euer Leben schon mal ganz schön gegen die Mauer gefahren. Ja, ihr habt so richtig verbockt irgendwie. Und dann habt ihr gedacht, oh, okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt, vielleicht ist so ein bisschen irgendwie sowas Heiliges doch gar nicht schlecht und ihr habt mal wieder angefangen, in so eine Gemeinde zu gehen oder sowas. Und dann trefft ihr eure alten Kumpels und die fragen dann so, hey, machst du das immer noch? Und dieses das ist für sie dieses religiöse Prinzip, ja, dieses das ist, naja, irgendwie so ein bisschen fromm sein und sowas. Aber für dich ist dieses das zu einer persönlichen Beziehung geworden. Verstehst du, du hast Jesus kennengelernt und du sagst, natürlich mache ich das noch. Warum sollte ich nicht? Warum sollte ich nicht Bibel lesen? Warum sollte ich nicht beten? Warum sollte ich das nicht machen? Ich will das, mir gefällt das. Ich gehe sogar gerne in den Gottesdienst. Und ich gehe sogar gerne mit anderen Christen zusammen weg. Und ich liebe das. Und ich liebe Jesus, weil ich habe ihn kennengelernt. Versteht ihr? Es ist von einem System zu etwas Lebendigem geworden. Und darum geht's. Darum geht's in unserem Leben. Um diese Nachfolge. Und das wünsche ich euch echt, dass ihr an der Stelle echt zu euch seid, echt zu Jesus seid und ein echtes Leben führt. Und ich würde jetzt gerne noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir so arg dafür, dass du ein Herr bist, der uns so nah kommt. So nah, dass es manchmal schon unheimlich ist und uns vielleicht sogar ein bisschen zu nah ist. Und dass wir erstmal so ein bisschen durchschnaufen müssen, um dich wirklich ranzulassen. Aber ich danke dir so sehr, Herr. So oft ich da auch dran zweifle, wenn ich mir die Geschichten anschaue von dir und wie du ganz persönlich Menschen begegnet bist, dass du sie einlädst, in Beziehung zu kommen mit dir und dass du sie einlädst, dir nachzufolgen, dass diese Einladung, komm, folge mir, nichts anderes ist als eine Einladung zur Beziehung. Herr Jesus, ich bin so froh darüber und ich bin so froh, dass du mich eingeladen hast und dass ich Ja sagen durfte zu dir und ich bin so froh über dieses Leben, was ich mit dir führen darf und Ich bin so dankbar, dass du mich auch führst und dass du jeden, der hier ist, ganz persönlich kennst und auch führen möchtest und auch eine Beziehung haben möchtest. Herr, das ist so schön und ich bete so sehr, dass du uns den Hunger nach dir gibst und dass du uns immer wieder, wenn du uns in diese Beziehung einlädst, dass du uns hilfst, dass wir dich von ganzem Herzen suchen, ganz ehrlich. Dass wir uns nicht hinter unseren religiösen Fassaden verstecken, hinter unseren Strichlisten, hinter unserem Aktionismus, hinter all dem, was wir tun und meinen, dass du jetzt irgendwie doch ganz zufrieden sein mit uns müsstest, sondern dass wir wirklich das im Herzen haben, dass du dir Beziehungen wünschst. Und ich möchte das echt beten, auch für diejenigen, die hier sind und vielleicht in dieser Beziehung noch gar nicht sind, sondern eher so mitlaufen, dass sie sich trauen, Herr, auf dich einzulassen, dass sie sich trauen, dir nachzufolgen, auch wenn das herausfordernd ist. Und für diejenigen von uns, die schon lange mit dir unterwegs sind oder länger mit dir unterwegs sind, Herr, dass wir uns immer wieder auch hinterfragen, Herr, und dass wir immer wieder diese Beziehung zu dir suchen, dass du uns dabei hilfst, Herr, dich zu finden. Danke, dass du so barmherzig bist. Danke, dass du kein harter Herr bist, sondern dass du so freundlich bist, Herr. Oh Mann, Herr, wir lieben dich und wir danken dir so sehr dafür. Amen.